Ein Thema, das ich euch heute Morgen mitgenommen habe, das ich genannt habe, Adel verpflichtet, unsere Berufung als Könige und Priester leben, ist ein Thema, das mir in den letzten Wochen so begegnet ist, in einem Buch, das ich gelesen habe. Es war ein gutes Buch, weil es mich sowohl angeregt als auch aufgeregt hat. Und ihr Lieben, das macht gute Bücher aus, dass sie uns nicht nur sagen, was uns gefällt, uns manchmal auch richtig ärgern dürfen. Aber dieses Buch hat mich so herausgefordert, dass ich dann an manchen Punkten selber nochmal nachgeschaut habe. Und daraus ist dieses Thema entstanden, weil ich sofort dachte, das könnte etwas sein, das auch für euch hier von Wert ist. Priesterlich leben, eigentlich so unterm Strich. Priesterlich leben als Christen ist aber auch etwas, was in den letzten Wochen sich mit meinen Beschäftigungen irgendwo auch verbunden hat. Ich war mit dem ersten Petrusbrief unterwegs, war viel, überhaupt viel unterwegs in den letzten Wochen, werde auch wieder viel unterwegs sein. Aber zuletzt war der erste Petrusbrief ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat. Und da finden wir dieses Thema, dass wir eine königliche Priesterschaft sind. Und es ist auch etwas, auf das ich gerade zugehe. Nächste Woche starten wir in unsere Sommerbibelwoche im Liebeswerk zur Offenbarung. Und wir werden gleich sehen, dass wir auch in der Offenbarung diesem Thema begegnen. Und von daher möchte ich uns zunächst einmal einige Texte lesen, die so Grundlage sind. Es geht ja darum, dass wir Gottes Wort reden hören. Und dann ist es meine Challenge, habe ich heute Morgen schon vernommen, das zu erklären. Und das ist meine Aufgabe. Aber zunächst mal wollen wir Gott selber zu Wort kommen lassen. Wir kommen aus dem Alten Testament mit zwei Worten, die wir dann in einem doppelten Echo im Neuen Testament noch einmal hören. Und was wir da hören, das möchte ich dann so ein bisschen auch hinein erklären in unser Leben. Aus dem 2. Mose, Kapitel 19, ab Vers 5, da sagt Gott dem Volk Israel, als es gerade gerettet worden war und jetzt am Berg Sinai ankam und hineingenommen wird in Gottes Plan für ihre Zukunft, da sagt er ihnen in Vers 6, 19 Vers 6, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein und ein heiliges Volk. Exodus 19 Vers 6, Gott sagt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Wir hören aus dem Jesaja 61 ein späteres, ein alttestamentliches Echo von dem. Jesaja 61, Vers 6. Ihr aber sollt Priester sein des Herrn oder Priester heißen des Herrn und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Eine Verheißung, die in die Zukunft führt, die schon auch Israel sieht, aber so wie ich es glaube, auch uns als Christen schon mit hineinnimmt und meint. Das waren die beiden Worte aus dem Alten Testament. Und dann kommen wir, wie schon erwähnt, zum ersten Petrus. Und der Petrus, der sagt uns in seinem zweiten Kapitel, im ersten Brief, 1. Petrus 2, ab Vers 5 lese ich da auch etwas zu dem Thema. Auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, ich lese weiter bis Vers 9 und 10 dann, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die Ungläubigen aber ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Jesaja 8, Vers 14 wird da zitiert. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber, und jetzt kommt ein wunderbares Wort für uns, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Darf ich das nochmal lesen? Euch in dem Plural, in dem majestätischen Plural sozusagen, das nochmal zulesen. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Petrus wendet also, was wir aus dem Alten Testament gehört haben, hier direkt und unmittelbar an auf dich und mich, auf uns als Christen, und sagt, diese Zusprache im Alten Testament ist erfüllt in uns und wir leben sie als Könige und Priester. Und dann noch ein letztes Wort, das uns leiten darf in das Thema aus der Offenbarung. Lade euch übrigens herzlich ein, dass ihr da ab dem 1. August, wenn ihr Zeit findet, abends dabei seid, auch gern tagsüber schon. Ich habe bewusst die Einheiten so geplant, dass die meisten abends sind für Berufstätige, dass wir dabei sein können in einem Gang durch die Offenbarung. Aber hier hören wir uns aus dem 1. Kapitel der Offenbarung die Verse 4 bis 6. Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind, das ist die Vollzahl des Heiligen Geistes, und von Jesus Christus, also eine trinitarische Eingangsformel. Es geht hier um den dreieinigen Gott, in dessen Namen hier Johannes uns grüßt in diesem Brief, Gruß sozusagen. Und jetzt ein Wort, das sich von Jesus her hier vollzieht. Von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns, meint er jetzt wirklich dich und mich? Tut er. Und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Adel verpflichtet, unsere Berufung als Könige und Priester leben. Darum geht es mir. Und es geht mir darum, dass wir unseren Platz in dieser Welt verstehen. Dass wir unsere Aufgabe in dieser Welt erkennen, annehmen, leben. Und dass wir vor allem sehen, dass darin eine ganz große Würde liegt. In dem, wie Gott uns sieht, als Könige und als Priester, hat er dich und mich in die nächste Woche gestellt. Und ich wünsche mir, dass wir entsprechend auch als Ausrufezeichen durch die nächste Woche gehen. Nicht als Fragezeichen, als Ausrufezeichen, die zu dem stehen, wer sie sind und die das umarmen. Wir sind Majestäten, dienende Majestäten, priesterliche Majestäten. Das ist unsere Urberufung. Und wisst ihr, die kommt nicht erst irgendwo in der Bibel. Das ist die Urberufung des Menschen. Wenn Gott uns im Heil in Jesus etwas Neues schenkt, dann ist das ja ein Neuanfang von dem, was am Anfang schon mal gedacht und gemacht war. Als Gott dich geschaffen hat, hat er dich geschaffen zu herrschen. Ihr sollt euch untertan machen. Wir sind geschaffen, um zu herrschen. Wir sind geschaffen, um Autorität zu leben. Interessant ist nur, dass diese Herrschaft, die uns von Anfang an schon gegeben worden ist, auch einhergeht mit dem Auftrag zu dienen. Bebaut die Erde, dient der Erde zu ihrem Guten. Ihr Lieben, wir sind von Anfang an so gedacht und gemacht, dass wir eine gesunde, heilsame, lebensfördernde Autorität leben. Und das lebt sich im Dienst. Das lebt sich als Priester. Wir sind immer schon Könige und Priester gewesen, in dem, wie Gott uns gedacht und gemacht hat, herrschen und dienen. Und das ist dann nachher mit Israel sozusagen wieder reaktiviert worden, ist Israel sozusagen vorläufig schon mal auch zugesprochen worden. Nur wir wissen, dass das im Alten Testament nicht wirklich möglich war. Es brauchte Jesus, der kam, damit wir diesen ursprünglichen Auftrag auch wieder leben können. Und da sind wir nun. Dass wir im Neuen Testament als Christen uns von diesem Christus her ableiten und wissen, weil er König ist, dürfen wir von seiner uns entliehenen Autorität her zehren und unsere Königschaft leben. Weil er der hohe Priester ist, dürfen wir von ihm her abgeleitet unseren Priesterdienst leben. Deshalb geht es darum, dass wir mit durch und für Christus herrschen und dienen. Das ist ein bisschen als Einleitung. Herrschen und dienen, interessant. Es lässt mich aufrecht stehen und zugleich demütig auf die Knie gehen. Eine eigenartige Mischung, die uns gegeben ist. Aufrecht stehen und gleichzeitig demütig auf den Knien. Das ist schon spannend. Übrigens, ein guter König ist nur jemand, der auch ein guter Knecht ist. Ja, und wir möchten dem ein bisschen nachgehen. Und bevor ich aber in das Priesterliche hineingehe, was mir heute Morgen besonders am Herzen liegt, möchte ich ein paar Worte auch noch sagen zu dem, was die Bibel denn meint, wenn sie uns als Könige anspricht. Für uns heute kein üblicher Begriff. Aber wir wissen, was damit gemeint ist. Es ist Autorität, es ist Herrschaft, es ist Kraft. Und ich möchte uns gerade ein paar Stichworte nennen, was das für dich in der nächsten Woche bedeutet, dass du Königin bist und König. Und das heißt, dass wir sozusagen schon vorweggreifen, was eines Tages absolute Realität sein wird. Es ist heute schon wahr, für uns im Glauben an Jesus, aber mit Christus, der wiederkommen wird, mit seiner zweiten Wiederkunft, wird diese Herrschaft, die er uns gibt, absolut zur Vollendung kommen. Bis dahin dominiert, würde ich sagen, das Dienen auch und der Priesterdienst. Aber es ist heute schon Realität, dass wir mit Christus auch an seiner Autorität teilhaben. Aber das eine ist ganz praktisch. Königlich leben heißt, würdevoll, weise und wertvoll zu leben. Und wenn du dazu eine Anleitung brauchst aus der Heiligen Schrift, ist das das Buch der Sprüche. Das Sprüchebuch im Alten Testament ist ein Fürstenspiegel, ist eigentlich ein Ausbildungslehrbuch für Thronanwärter. Wie lebt es sich adelig? Lies die Sprüche, die sind unglaublich praktisch. Also, die Sprüche helfen uns, auch wenn wir das durch den Filter von Jesus lesen und hören, hilft uns das Buch der Sprüche, würdevoll, weise und mit Werten zu leben. Das eine, das heißt auch, königlich zu leben mit Christus. Mit Christus zu herrschen heißt aber vor allem auch, dass wir seine uns zugesprochene Autorität anwenden und dass wir frei leben von Bindungen, frei leben von Ängsten, dass wir seine Autorität und Kraft anwenden und dass wir Freiheit erleben von Bindungen und von Ängsten, ihr Lieben. Und da, wo das heute Morgen schon auch bezeugt worden ist, da ist das doch die Realität, von der wir reden. Der Herrscher selbst, Jesus, kann frei machen von Angst und von falschen Bindungen. Und, ihr Lieben, königlich zu leben heißt missionarisch zu leben. Matthäus 28, da sagt die Majestät hochpersönlich, Jesus sagt, mir ist gegeben alle Autorität. Darum geht. Königlich leben, in der Autorität Jesu zu leben, heißt diese Autorität zugunsten einer verlorenen Welt anzuwenden, zu gehen und mit dieser Kraft zu rechnen. Das ist so ein paar Stichworte zu diesem königlichen Leben. Da könnte man viel drüber sagen. Aber wisst ihr, wenn ich so die Offenbarung studiere und überhaupt auch den Petrus, dann merke ich, dass sie sehr wohl wissen von dieser Würde, in der wir stehen. Aber sie sagen uns auch, dass diese Kraft und diese Würde im Leiden und in der Schwachheit zur Vollendung kommen. Und die Offenbarung ist ein Buch der Ermutigung an eine leidende Kirche. Und wisst ihr, wo diese Kraft des Auferstandenen am meisten zum Tragen kommt? Da, wo Menschen für ihren Glauben leiden. Interessanterweise. Und deshalb, diese Autorität wendet sich an im Priesterdienst. Und deshalb möchte ich uns da heute Morgen einen besonderen Fokus drauf werfen. Denn es geht für mich um die Frage, versuchen das ganz praktisch zu machen, was bedeutet es jetzt für dich und mich, dass wir in der nächsten Woche priesterlich leben, dass wir unsere Priesterwürde umarmen und ausleben. Was heißt das? Es ist das allgemeine Priestertum, von dem man so viel auch redet und hört. Was heißt denn das zuallererst? Bevor ich da 7 Punkte mit euch anschaue, auch 1, 2 Worte vorweg. Priesterschaft im Neuen Testament heißt unterm Strich, dass keiner von uns mehr eine menschliche Vermittlung braucht, um in direkten Kontakt mit Gott zu kommen. Punkt. Okay, das ist Priesterschaft im Neuen Testament. Jeder von uns darf direkt zu Gott kommen, so wie er ist und wie sie ist. Das macht uns aus. Wir brauchen keine menschliche Vermittlung mehr, um bei Gott anzukommen. Gleichzeitig heißt es auch, dass jeder von uns sich mit all dem, was er ist und hat, einbringen darf. Jeder gehört dazu aktiv. Das heißt Priesterschaft, um es gleich mal vorweg auf den Punkt zu bringen. Jeder hat einen direkten Zugang zu Gott. Und jeder darf sich einbringen. Was es aber nicht heißt zugleich, ist Beliebigkeit. Das heißt nicht, dass einfach jeder alles mal tun darf und machen darf. Auch das Neue Testament hat Sinn für Ordnung. Auch das Neue Testament kennt Gaben und Aufgaben, Ämter und Rollen. Das heißt jetzt nicht, dass es die Beliebigkeit ist, sondern dass es eine geistliche Ordnung ist, weil der Geist gibt Gaben und Aufgaben aus. Allgemeines Priestertum heißt nicht allgemeines Leitertum zum Beispiel. Allgemeines Priestertum heißt auch nicht allgemeines Predigertum. Denn der Geist gibt Gaben aus und will, dass diese Gaben entsprechend gelebt werden. Wir haben Gaben und Grenzen und es auch der Geist des Neuen Testamentes ist ein Geist der Ordnung. Und von daher ist es nicht Beliebigkeit. Aber die Würde liegt zunächst darin, dass jeder von uns zählt. Jeder von uns direkt zu Gott kommt. Das ist die Kernaussage von neutestamentlichem Verständnis von Priesterschaft. Aber ich möchte 7 Punkte mit euch benennen, einfach die mir helfen und vielleicht auch dir helfen, in der nächsten Woche ganz konkret sich zu erinnern, was es jetzt bedeutet, priesterlich zu leben. Und das erste ist Raum schaffen für Gott. Du bist dazu berufen, Raum zu schaffen für Gott. Warum sage ich das? Weil Priesterschaft im Alten Testament, da ging es um einen Raum, den Gott geschaffen hat. Er hat Zeiträume geschaffen und er hat einen Raum, ein Zelt aufbauen lassen. Er hat Räume geschaffen der Begegnung mit ihm. Priesterschaft war im Alten Testament ein Dienst, um diesem Raum für Gott zu dienen. Dieses Zelt musste transportiert werden, musste aufgebaut werden, gepflegt werden, wieder abgebaut werden, wieder transportiert werden. Das war ganz praktische Arbeit mit einem Ziel. Gott Raum geben. Und jetzt sagt Petrus im Neuen Testament, erbaut euch selbst zu einer heiligen Priesterschaft, zu einem lebendigen Haus. Das ist eine geistliche Erfüllung von dem, was wir im Alten Testament vorgezeichnet bekommen haben. Das heißt, wir sollen Raum schaffen für Gottes Geist. Punkt. Das sagt Petrus. Priester sein heißt Raum schaffen für Gott. Erbaut euch selbst, 1. Petrus 2,5, und Paulus sagt anderswo, ihr seid der Tempel Gottes. Ihr braucht keine Zelte mehr, brauchen auch nicht unbedingt so Räume wie hier, aber sie dürfen dazu dienen. Raum schaffen für Gott, was kann das bedeuten? Raum schaffen für Gott kann bedeuten, dass wir Zeiträume schaffen. Ich habe heute Morgen Gott gedankt für einen Sonntag wie diesen. Es ist ein Zeitraum, der ganz besonders dazu dienen darf, Gott zu begegnen. Wir dürfen uns unter der Woche Zeiträume schaffen, wo wir Gott begegnen. Wir dürfen Gelegenheiten schaffen, wir dürfen Beziehungen pflegen, wir dürfen Events planen, wir dürfen kreativ werden, um Räume zu schaffen für Gott. Das ist priesterlicher Dienst, ihr Lieben, in der Familie. Das hat mich sehr berührt heute Morgen. Räume schaffen als Priester in der Familie. Ihr Lieben, wir sind berufen als Priester in unseren Familien. Und wir sind dazu berufen, dort Räume zu schaffen für Gott. Es kann auch für dich selber sein, dass du Räume der Abgeschiedenheit schaffst. Für dich selber. In der nächsten Woche. Gott lebt in mir, nur wir begegnen ihm oft so wenig. Hatte jemand mal gesagt, ich bin in mich gegangen und es war so leer, ich habe niemanden getroffen. Es war so langweilig. Wen triffst du, wenn du in dich gehst? Geschweige denn, du gehst in dich. Geschweige denn, du erlaubst dir Abgeschiedenheit. Ich brauche mein Fahrrad, ich muss mal unterwegs sein, dann bin ich für mich allein. Ich war, darf ich euch verraten, 4 Tage an der Ostsee, allein unterwegs. Nur ich und mein Herr. Und die Möwen waren auch noch da und haben gestört. Nee, nicht gestört. Inspiriert. Aber Räume schaffen für sich und für Gott, das ist das Erste. Priester sein heißt, du hast den Job, Raum zu schaffen für Gott. Für dich und andere. Für dich, das ist ja der nächste Punkt. Als Priester und Priesterin sind wir dazu berufen, selbst zuallererst aus Gnade zu leben. Wenn der Priester im Alten Testament in die Stiftshütte ging, die Opferrituale durchführte, die Farben gesehen hat, die Formen, die verschiedenen Schritte gegangen ist, wisst ihr, was das alles ihm gesagt hat? Alles hat gesprochen von Gnade. Dass es da einen Gott gibt, der das nicht müsste, aber der es will, nämlich Beziehung mit mir zu haben auf seine Kosten. Gnade pur, ihr Lieben, und der Priester war der Erste, der hinein sollte und aus dieser Gnade zehren sollte, Opfer für sich selber bringen sollte, diese Vergebung für sich selber beanspruchte, der das Ganze für sich selber erlebt hat, bevor er das dann weitergeben durfte. Ihr Lieben, das wäre ja auch mal ein Thema wert, die Stiftshütte anzuschauen. Die Stiftshütte spricht von Gnade und von Jesus. Es ist eine prophetische Vorankündigung von dem, was Gott uns in Jesus geschenkt hat. Priesterlich zu leben heißt, dass wir für uns persönlich, ganz unmittelbar, alltäglich diese Gnade in Anspruch nehmen und seine Vergebung für uns in Anspruch nehmen. Gott begegnen, uns von ihm reinigen lassen. Der Priester durfte kein Opfer bringen, ohne selbst gereinigt zu sein. Selber diese Dinge und diese Geschenke Gottes unverschämt und unmittelbar in Anspruch zu nehmen. Zweiter Punkt also, priesterlich leben, Raum für Gott schaffen, aus der Gnade leben. Und wenn ich dann diese Texte weiter für mich so verdaut habe, ist ein dritter Punkt für mich wichtig geworden. Priesterlich zu leben heißt, dass wir Gott dienen und dass wir, so wie es der Petrus benannt hat, geistliche Opfer bringen. Und da musste ich sofort denken, und wir sind jetzt hier in der Erfüllung aus dem Neuen Testament. Das AT dient uns nur als Bilderbuch sozusagen, ja, für das, was im Neuen Testament Realität ist. Römer 12,1, lebt euer Leben als einen alltäglichen Gottesdienst. Ihr Lieben, priesterlich leben heißt, dass du alltäglich das feierst, was du heute Morgen hier in der Gemeinschaft hast. Der Sonntagsgottesdienst ist nichts anderes als im Großformat das, was du im Kleinformat alltäglich unterwegs tun solltest. Wir leben nicht von Sonntag zu Sonntag, ihr Lieben. Das wäre arm. Wir leben von Tag zu Tag in dem, was wir heute Morgen hier zelebrieren. Bloß nicht von Sonntag bis Sonntag. Von Tag zu Tag gottesdienstlich leben. Und gottesdienstlich leben heißt, in Gedanken sinnbildlich den Weg durch die Stiftshütte gehen. Mit all dem, was dazugehört, mit Gebet und Anbetung und Fürbitte, mit Vergebung annehmen und Vergebung austeilen, mit diesem Lobpreis und dieser Freude an Gott. Das soll uns ausmachen, diese Jesusbegeisterung. Das ist alltäglicher Gottesdienst. Zunächst einmal Römer 12, Vers 1. Von Tag zu Tag, nicht von Sonntag zu Sonntag. Der Sonntag soll uns nur dienen für all die anderen Tage der Woche. Aber da ist noch mehr drin. Da steht nämlich auch das Wort Dienst und Opfer. Das mag ich nicht. Das mögen wir alle nicht. Aber ihr Lieben, so ist es, dass wir auch berufen sind, zu dienen und im Opferdienst unterwegs zu sein. Ich möchte euch zuallererst aber eine Entlastung zusprechen. Der Priester, der hat nicht unbedingt auf eigene Kosten Opfer gebracht. Der hat damit gedient. Das Opfertier hat sterben müssen, nicht der Priester. Wir wissen, dass Jesus nachher das Opfertier wurde, dass Jesus als hoher Priester den Preis gezahlt hat. Wir sollen einfach diesem Opfer, was da passiert ist, und dem Wunder dessen, was Gott da schenkt, dienen. Und das nimmt uns zunächst mal raus. Das ist eine große Entlastung. Ja, ich trage nicht alle Verantwortungen für alle Nöte der Welt, aber ich darf meinen Teil dazu beitragen, dass der Herr seine Verantwortung lebt. Dass der Herr mit den Menschen an sein Ziel kommt. Wie gut, dass ich nicht für jeden alle Verantwortung trage. Und dass ich auch nicht für alles meinen Preis zahlen muss. Ihr Lieben, da weiß der Herr mich zu schützen. Das ist zuallererst eine Entlastung. Es ist sein Opfer, das ist der Preis, auch den andere zahlen. Der Priester dient dem einfach nur. Okay? Und trotzdem sagt uns Petrus, dass wir uns ein Vorbild nehmen sollen an Jesus, der auch den Preis gezahlt hat. Und in seinem eigenen Leiden Menschen gewonnen hat für Gott. Und dann sagt Petrus, Daniel, das hörst du auch für dich. Dein Weg, Menschen zu gewinnen, geht auch durchs Leiden. Und ihr Lieben, wenn wir uns heute Morgen gefreut haben, und das ist ja eine großartige Sache, dass Menschen zu Jesus wiederfinden, dass Menschen mit Gott zusammenkommen, und wir feiern das. Aber vergesst nicht, dass es viel gekostet hat. Zeit und Schmerz. Und ihr Lieben, die Formel von geistlicher Kraft geht einfach auch durch Zeit und Schmerz. Es kostet uns oft auch Warten. Es kostet Hoffen. Es kostet Beten. Es kostet einfach auch Schmerz und viele Tränen. Aber ja, darin wirkt der Herr allmächtig. Von daher ist das auch Teil deiner Berufung. Auch, dass du in deiner Familie stehst und diese Formel lebst. Zeit und Schmerz. Und Priester deiner Familie bist. Und der Petrus wird ja sehr konkret. Er spricht hier Frauen an, die ungläubige Männer haben. Und er sagt diesen Frauen, dient euren Männern in aller Stille und Liebe, demütig als Priester und Priesterinnen. Gilt übrigens für die Männer genauso. Dienen sollen wir uns alle gegenseitig. Einander gewinnen, auch wenn es mich viel kostet. Einander gewinnen. Das ist dieser dritte Punkt und führt mich zum vierten Punkt, denn auch das ist, wenn du Petrus liest, merkst du, dass das immer wieder durchkommt, dass wenn er vom Leiden spricht, er nicht sagt, das Leiden ist ein Zweck für sich selbst, das Leiden ist ein Weg, um eine Welt für Christus zu gewinnen. Und er sagt, lasst doch die Welt zuschauen, wie ihr mit der Tatsache umgeht, dass ihr Fremdkörper seid. Dass ihr in dieser Welt euch nicht zu Hause fühlt, dass ihr mitunter auch abgelehnt werdet und verfolgt werdet. Schaut doch, dass dieser Weg des Leidens ein Weg ist, um Menschen zu gewinnen. Das ist das große Ziel des Petrus. Leiden nie für sich selbst. Es geht immer darum, was Christus auch mit meinem Leiden vorhat. Und deshalb sagt er, verwundert euch nicht, wenn es auch als Christen ungemütlich ist, wenn um euch herum nicht alle das teilen, was euch so wichtig ist, aber regt euch auch nicht darüber auf. Eine heilige Gelassenheit über euer eigenes Leiden. Und wisst ihr, wer über die verfolgte Christenheit am gelassensten oft ist? Die verfolgten Christen. Wir aus der Distanz werden da oft ganz unruhig. Aber eigenartigerweise haben unsere Geschwister, die für ihren Glauben zahlen, die größte Ruhe, die man sich vorstellen kann. Und die größte Kraft. Und wo kommen die meisten Leute zum Glauben heute, weltweit? Da, wo die Kirche blutet. Nun, heißt es jetzt, dass ich das Leiden suchen muss? Bloß nicht. Aber wenn es dich sucht, lauf nicht weg. Niemals das Leiden suchen gehen. Das braucht man nicht. Es sucht uns schon, früher oder später. Wenn es uns sucht, nicht weglaufen, drin stehen bleiben und die Kraft zulassen, weil dadurch gewinnen wir Menschen. Das ist so. So funktioniert das. So arbeitet Jesus. Das heißt priesterlich dienen, auch im Schmerz stehen bleiben. Und wir leben in einem Zeitgeist, der Schmerz verhindern will. Der Leiden verhindern will. Deshalb fällt uns auch das mit Corona so schwer, weil wir gar nicht mehr leidensfähig sind. Nichts mehr ertragen. Ihr Lieben, wir dürfen lernen, drin zu stehen und gleichzeitig eine heilige Gelassenheit zu haben. Das macht uns aus als Priester, dass wir eben leiden, aber dass wir dadurch Brücken bauen zu Gott. Und das hat der Simon schon so schön vorhin erwähnt. Das ist priesterlicher Dienst im Leiden. Es hat mich gerade der Geist getrieben, da ein bisschen in das Leidensthema. Das steht nicht im Skript hier, aber das sollte offenbar gesagt werden. Denn ich bin hier bei Punkt 4. Brücken bauen zu Gott. Das ist priesterlicher Dienst. Wozu diente ein Priester im Alten Testament? Dass er Menschen mit Gott verbindet. Es ist sein Job gewesen, dass er eine Brücke baut zwischen Menschen und zwischen Gott, ihr Lieben. Und das soll jeder von uns tun, dass wir Menschen mit Gott verbinden. Und das tun wir auf verschiedene Weise. Eine allererste Art und Weise ist dein Gebet für sie. Das hat Silke immer auch als Teil ihrer Mutterschaft verstanden, dass sie Priesterin des Hauses, aber auch Priesterin der Kinder ist. Für sie zu beten, ist der erste Auftrag einer Mutter. Das ist der erste Auftrag als Priester in dieser Welt, ihr Lieben. Dass wir für unser Umfeld beten, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Chefs, unsere Untergebenen, für unsere Nachbarn, dass wir für sie beten. Und dass wir darin priesterlich leben. Im Gebet Menschen mit Gott verbinden, ohne dass sie es zunächst mal wissen. Das ist unser Job, das ist unsere Würde, ihr Lieben. Im Dienst für Menschen. Du verbindest Menschen auf eine eigenartige Weise mit der Realität Gottes, wenn du ihnen einfach mal still dienst. wenn du dein Leben reden lässt und tätige Liebe zeigst. Tätige, dienende Liebe dem Nächsten gegenüber ist priesterlicher Dienst. Das ist ein Job. So als Priester, das war richtig harte Arbeit. Ja, auch Christ sein darf auch uns ab und zu mal richtig ins Schwitzen bringen. Tätige Liebe, Zeit opfern, Dinge opfern, um Menschen priesterlich zu dienen. Und das Dritte ist, neben dem Gebet und dem Dienst ist es die Verkündigung. Und Petrus sagt sozusagen in den Worten eines altvorderen christlichen Kirchenvaters, er sagte, überall wo du bist, predige Christus und wenn unbedingt nötig, verwende Worte. Überall, wo du bist, predige Christus und wenn unbedingt nötig, verwende Worte. Wisst ihr, manchmal ist unser Schweigen viel kraftvoller. Und viele unserer Zeitgenossen brauchen keine nächste Predigt. Die brauchen ein offenes Ohr. Und das Geheimnis ist, wenn sie deine doppelten Ohren hören, deine Stereo-Zugewandtheit, dann werden sie sich auch öffnen dir gegenüber und werden dir das Recht geben zu predigen. Warte drauf. Verschenke dich mit deinem Gehör. Mit deiner Zeit, mit deiner Freundschaft. Aber das ist es. Sei Priester. Verkündige Christus und wenn Gelegenheiten sind, natürlich auch mit Worten. Natürlich will er bezeugt werden. Das war vor einer Woche mein Predigtthema im Schwabenland. Von Christus reden, ja natürlich war das Thema. So natürlich wie möglich den Glauben bezeugen. Natürlich gehört das dazu, aber wir dürfen uns auch daran erinnern, dass manchmal unser Schweigen mehr Gold ist als unser Reden. Ja, und dann kommen wir zum fünften Punkt. Priesterlich leben heißt, sich daran zu erinnern, dass kein Priester den Dienst alleine tut. Wie gut, dass nicht ein Levit die ganze Stiftshütte aufbauen musste und abbauen musste. Dass nicht ein Levit Tag und Nacht Dienst machen musste, den Leuchter anzünden musste und das Brot nachlegen musste und die Opfer bringen. Ihr Lieben, wie gut, dass es Kollegen gab, dass man mal Pause machen durfte, dass man sich mal zurücknehmen konnte, dass man schwach werden konnte, weil es da ein Miteinander gab, wo jeder sich einbrachte, Priesterschaft. Jeder bringt sich aktiv ein. Aber jeder mit seiner Gabe und Grenze. Jeder mit dem, was der Heilige Geist ihm zuspricht und zumutet. Aber das ist das Wunderbare, priesterlich leben in der nächsten Woche heißt, dass du nicht vergisst. Auch wenn du in deiner Arbeit, in deiner Familie ganz allein bist. Du bist nicht allein. Du gehörst zu einer gemeinsamen Priesterschaft. Ihr dient euch gegenseitig, wir dienen miteinander. Das, was Christus hier tut, tut er nie nur durch dich und mich. Er tut es durch uns. Und glaubt bloß nicht, dass Christus nur mit uns als Gemeinde arbeitet. Nein, er tut es ja mit den CGS und EFK und anderen. Und wir ahnen gar nicht, wo der Herr noch wirkt. Auch bei uns im Land. Wir sind eine gemeinsame Priesterschaft. Du nimmst deinen Teil an mit aller Demut und allem Mut, mit deiner Gabe und deinen Grenzen, aber priesterlich leben heißt, das nicht zu vergessen. Ich bin mir selber nicht genug. Andere brauchen mich, ich brauche sie. Das Sechste, das ist das, was in diesem Buch, was mich so aufgeregt und aber auch angeregt hat, Hauptthema war Anbetung. Und priesterlich leben heißt, Menschen zur Anbetung begleiten. Anbetung ermöglichen. Und das heißt natürlich auch, im Gottesdienst so einen Lobpreisdienst zu tun, heißt, dass man der Gemeinde darin dient, Gott zu begegnen. Und das Buch ist großartig, weil es uns das sehr, sehr aufschlüsselt, wie das gelebt werden kann und auch die Rolle des Lobpreisleiters. Wer das wissen will, später kann zu mir kommen, dann sage ich euch den Titel von diesem aufregenden Buch. Auf jeden Fall er hat ein ganz tolles Bild verwendet, das wir aber auch für all das andere nehmen dürfen. Er sagt, als Lobpreisleiter, als jemand, der Menschen in die Anbetung führt und in die Gottesbegegnung, sind wir wie so ein Kellner. Und da ist jemand, der hat einen Mann mit einer Frau ein Date. Und der Kellner ist dafür da, dass die Stimmung stimmt, dass die Atmosphäre, das Umfeld stimmt. Und der arbeitet richtig schwer daran, dass dieses Date gelingt. Aber wehe, der Kellner macht sich zum Mittelpunkt des Dates. Wer er ist und was ihn gerade tangiert, das hat das Date nicht zu interessieren. Das Date, die wollen nur miteinander bleiben. Und er sagt, die Gefahr ist als Lobpreisleiter, dass wir so gerne übernehmen, dass die Aufmerksamkeit auf uns kommt. Nein! Aber das ist nicht nur im Lobpreis. Egal, was ich tue, Fokus soll nicht auf uns gehen, sondern darauf, dass Christus da wirkt, das heißt, auch ein gesundes sich zurücknehmen, Gott wirken lassen und dem diene ich, dass Menschen Gott begegnen und vor allem Anbetung erleben. Und das ist beim Petrus ganz spannend, wenn ihr den Petrus lest im Kapitel 2, sagt er auch dann, lebt entsprechend in dieser Welt überraschend anders, übersetze ich mal. Ja, lebt überraschend anders, dass die Menschen, die euch beobachten, eure guten Werke sehen und Gott preisen, Gott anbeten. Mein Lebenszeugnis soll dazu dienen, dass Menschen in die Anbetung kommen, weil sie sagen, das, was ich da erlebe, lässt sich nur mit Gott erklären. Unser Leben soll Menschen an die ultimative Adresse führen. Das tut es oft mehr durch unsere Schwachheit als durch unsere Stärke, ist nun mal so. Aber lass uns doch glücklich sein, wenn es gelingt, dass Menschen bei der ultimativen Adresse münden. Was immer es dazu braucht. Das ist Menschen in der Anbetung führen, aber das heißt natürlich auch Lobpreis leiten. Für mich eine ganz kraftvolle Art und Weise, in die Gegenwart Gottes zu kommen, ihn zu erleben. Und das siebte ist, und das fand ich auch sehr schön, das habe ich auch aus diesem Buch mitgenommen, Priester im Alten Testament haben die gleiche Aufgabe gehabt wie wir im Neuen Testament. Unser Job ist es, Menschen zu segnen. Und der Autor hat gesagt, ich habe für mich die Gewohnheit mir angewöhnt, dass ich den aaronitischen Segen aus 4. Mose 6, Vers 24 bis 26 anwende und immer wieder lese. So münde ich jeden Gottesdienst. Wenn ich in einer persönlichen Begegnung bin, dann spreche ich gern diesen Segen zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht freundlich zu und schenke dir Frieden. Das sollte Aaron und seine Priesterschaft alltäglich aufs Volk drauflegen, draufsprechen. Und damit ging es wiederum nicht um Aaron. Aaron konnte zurücksteigen, hat aber die Gegenwart Gottes zugesprochen und die Güte und Freundlichkeit Gottes. Segnen heißt, gut zu Menschen reden und ihnen Gutes zu tun. Auch gut über Menschen zu reden. Aber das ist unser Auftrag in der nächsten Woche, dass wir Menschen segnen. Ich habe es mir angewöhnt, wenn ich im Gebet bin, auch für Nachbarn und so, dass ich sie segne. Dass ich Menschen, die mir gerade quer kommen, trotzig segne. Wir sind berufen, priesterlich zu segnen, ihr Lieben, in der nächsten Woche. Adel verpflichtet, ja, darf ich sagen, Ihre Majestät, liebe Majestäten, wir sind berufen, als königliche Priesterschaft zu leben, Raum schaffen für Gott. Aus der Gnade leben, Gott dienen und auch Opfer bringen, Brücken bauen zu Gott, gemeinschaftlich glauben und dienen, zur Anbetung verhelfen, Menschen segnen. Und Herr Jesus, das haben wir in deinem Namen gehört. Und zur Umsetzung wollen wir auch dich bitten, dass du uns in deinem Namen dazu die Kraft und die Gnade gibst. Herr Jesus, wir wissen, das fängt nicht bei uns an und mündet auch nicht bei uns. Das ist alles nur abgeleitet von dem, wer du bist. Herr Jesus, wenn wir von unserer Autorität reden, dann beginnt das bei dir und mündet bei dir. Denn du bist nun mal die ultimative Autorität. Du hast das letzte Wort, auch in dieser Welt. Und Herr Jesus, wenn wir von Priestern reden, über uns selbst, dann deshalb, weil du der hohe Priester, der Urpriester bist. Und das eigentliche Opfer gebracht hast, den Preis gezahlt hast. Du bist der Diener. Jesus, weil du bist, wer du bist, dürfen wir sein, wer wir sind. Und so möchten wir dich bitten, dass du uns in der nächsten Woche daran erinnerst. Und dass du vielleicht ein oder zwei von diesen sieben Punkten bei jedem von uns besonders laut in Erinnerung rufst, tief ins Herz brennst. Und wir bitten dich, Herr Jesus, schenke es, dass wir in der nächsten Woche für unser Land, für unsere Stadt, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Freunde und Familien vor allem, solche Priester sind. Dir zur Ehre. Amen.